Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit.
Und in die Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also heute beginnen wir sozusagen mit den ersten drei der zehn Geboten, den sogenannten Geboten der Gottesliebe. Und dazu kann man gleich überhaupt als Eingang in den Umgang mit den zehn Geboten lesen, im Matthäus Evangelium Kapitel 19, Verse 16 bis 19. Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Er antwortete: Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen willst, halte die Gebote. Darauf fragte er ihn: Welche? Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte ihm: Alle diese Gebote habe ich befolgt. Was fehlt mir jetzt noch? Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Wir wissen, wie es weitergeht. Der junge Mann geht dann traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Diese Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu tun, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen, ist doch eigentlich eine schöne Frage. Und man wundert sich, dass dieser junge Mann von Jesus eigentlich scheinbar eine Abfuhr bekommt. Nicht? Was fragst du mich nach dem Guten? Nur einer ist der Gute. Diese Zurechtweisung, das ist es in Wirklichkeit, ist für das Verständnis des Gebote ganz, ganz, ganz wichtig. Es wäre ein großes Missverständnis, wenn man meinen würde, die zehn Gebote wären so eine unabhängige Philosophie oder so eine Rechtsordnung. Wenn ich damit da an den richtigen Rädchen drehe, wenn ich dies und jenes mache, dann kann nichts passieren, dann komme ich in den Himmel, nicht? So sind die zehn Gebote nicht gedacht. Die zehn Gebote ohne ihren Bezug zu Gott verlieren völlig ihren Sinn auch. Er ist der Gute. Von ihm kommt alles Gute und darauf weist Christus hin. Und dann zählt Jesus ihm aber sehr wohl die einzelnen Gebote auf. Also das ist kein Widerspruch. Die Liebe zu Gott enthebt mich nicht der Verpflichtung, mich auch konkret an die Gebote zu halten. Aber die Gebote ohne Blick auf Gott verlieren ihren inneren Sinn. Ich werde mich diese Gebote auch nie wirklich verstehen lassen. Das, was dann sozusagen weitergeht in dieser Stelle, dass dieser junge Mann merkt, da ist noch mehr, was er tun könnte und sollte, und dann nach seiner persönlichen Berufung fragt, und die besteht ganz offensichtlich für ihn darin, in echter Armut dem Herrn nachzufolgen, das ist dann schon der nächste Schritt. Immer wenn ich meine persönliche Berufung folge, wenn ich fragen will, was will Gott wirklich von mir, muss die Grundlage, die Voraussetzung dafür immer sein, dass ich ganz normal schon einmal nach den Geboten lebe. Das ist immer ganz interessant, das gibt es, dass Menschen verzweifelt nach ihrer Berufung suchen, aber noch nicht bereit sind, sich an die grundsätzlichen Gebote zu halten. So funktioniert das natürlich nicht. Wenn ich in die Nachfolge eintreten will, beginnt es bei dem ganz Gewöhnlichen zuerst einmal. Wieso gibt es überhaupt Gebote? Warum gibt uns Gott Gebote? Oft meint man, das ist eine Einschränkung unserer Freiheit. Und ohne Gebote wäre das Leben womöglich viel lustiger und viel entspannter und sonst etwas. Wer so denkt, hat nicht wirklich verstanden, was Gebote sind. Die Gebote, die Gott uns gibt, die sind eine Betriebsanleitung für das Leben. Die sollen uns helfen, das Leben gut zu leben. Sie sind eine Hilfe für uns. Sie sollen uns helfen, zur Fülle zu kommen. Also alles andere als eine Einschränkung, sondern ganz im Gegenteil. Sie zeigen uns, wie es eigentlich geht, wie das Leben eigentlich schön wird. Ja, wenn man auf die 10 Gebote schaut, wird einem das auch sehr deutlich. Niemand von uns wird glauben, dass das Leben schöner wird, wenn man verlogen ist oder mörderisch oder unkeusch oder sonst etwas. Ganz im Gegenteil, sich an die Gebote zu halten, bei aller Herausforderung, die das bedeutet, das ist der Weg zum eigentlich Guten, zum Schönen. Christus, wenn er über die Gebote spricht, verschärft die sozusagen noch. Nämlich, wenn er in Matthäus 5 beispielsweise sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer ihm ein schlimmes Schimpfwort sagt, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wo man sich denkt, um Gottes Willen, das wird ja noch viel schlimmer, wenn ich Christ bin. Also nicht töten, das schaffe ich ja gerade noch, aber nicht einmal zürnen darf ich. Das ist ja dann, das passiert mir doch so leicht, nicht? Und dann kommt man gleich in die Hölle. Das ist Evangelium, so spricht Jesus. Das ist ja furchtbar, man könnte Angst bekommen. Das, was Christus uns sagen will, ist etwas sehr Wichtiges und auch das braucht man unbedingt, um die Gebote richtig zu verstehen. Nämlich, dass sie nicht sozusagen die unterste Latte sind, die man gerade erfüllen muss, damit mir nichts passiert. Ja? Wenn ich an mein christliches Leben so herangehe, dass ich mir denke, was muss ich denn ungefähr einhalten, damit keine Katastrophen passieren, verfehle ich das Ziel schon einmal. Christlich zu leben heißt, sich um das Schönste, das Beste, das Ideal zu bemühen. Und genau darauf macht Christus aufmerksam. Der berühmte Satz, den wir wieder hört, ich habe ja eh niemanden umgebracht, ist genau das, nicht? Du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du deinen Bruder auch nur zürnst, das ist zu wenig. Ich muss mich bemühen, wirklich in die Liebe hineinzufinden. Auch die kleinste Sünde zu vermeiden. In allem, was ich tue, jeweils das Schönste tun zu wollen. Und dann werde ich die Gebote erst wirklich erfüllen können. Dass die Zusammenfassung der Gebote, die Jesus uns gibt, ist ja das Liebesgebot. Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Es ist die Zusammenfassung des Ganzen aller Gebote. Also aus dem bisher Gesagten kann man schon hören, das heißt nicht, dass die Gebote mit Christus aufgehoben werden. Ja, wenn ich Christ bin, brauche ich mich endlich nicht mehr um diese Kleinigkeiten zu bemühen. Hauptsache ich bin liebevoll und wenn jemand liebevoll umbringt, passt das schon. Nicht, sondern die Liebe hilft mir ganz besonders, die Gebote einzuhalten und das Ideal der Liebe, die immer das Höchste fordert von mir auch die Gebote besonders gut einhalten zu wollen. Die Liebe erschließt mir erst den eigentlichen Sinn der Gebote. Woher haben wir die 10 Gebote überhaupt? Das wissen wir alle. Sie wurden im Volk Israel am Berg Sinai geoffenbart. Zuerst einmal ist das ganz wichtig. Im Buch Exodus ist das sehr schön beschrieben. Gott hat die Gebote persönlich auf die Steintafeln geschrieben. Da denkt man sich, ja, war das wirklich so oder nicht? Die wichtige Aussage daran ist, dass diese Gebote von Gott kommen. Sie haben sie nicht von Menschen ausgedacht. Sie sind deswegen auch nicht zu unserer Verfügung. Wir können nicht beschließen, dass wir jetzt an andere Gebote glauben wollen, sondern sie sind uns von Gott gegeben worden. Außerdem muss man sie sehen im Kontext, in dem sie gegeben worden sind. Gott hat gerade das Volk Israel befreit aus einem Sklavenhaus. Und es gibt an diesem Volk Gebote auf dem Weg in ein neues Land, das er diesem Volk geben will, wo Milch und Honig fließen, wo alles wunderbar sein soll, wo eben auch eine Rechtsordnung herrschen soll, die, wie es dann später oft heißt, so ist, dass die anderen Völker das Volk Israel beneiden, weil es so gerecht und so schön dort ist, nicht? Das ist die Vorbereitung auf die Fülle, ja, dass das Volk Israel die Gebote bekommt. Gleichzeitig aber muss uns bewusst sein, dass die 10 Gebote in Wirklichkeit nichts anderes sind als das, was man Naturrecht nennt. Sie sind zwar von Gott geoffenbart, weil Gott uns zeigen will und seine Hilfe geben will, damit wir sie erkennen, aber in Wirklichkeit kann man auf die 10 Gebote auch durch vernünftiges Nachdenken kommen. Sie sind das, was man heute eigentlich Menschenrechte nennt. Ja? Dass es Gott gibt, ist das zu erkennen, ist eine Fähigkeit, die der Mensch in sich hat. Ja, und die ersten Gebote, dass man Vater und Mutter ehren soll. Das sind Dinge, auf die kann man draufkommen. Wenn jeder Mensch, der vernünftig nach seinem Gewissen handelt, kann das erkennen, dass man nicht töten soll, nicht stehlen soll und so weiter, nicht treu sein soll in der Ehe, alles das, das sind Dinge, die ergeben sich aus sich selbst, sind also nicht beliebig, aber Gott hat sie uns geoffenbart, um sie uns sozusagen deutlich zu machen. Ja, sind aber in der Schöpfung schon grundgelegt. In der Tradition der Kirche gibt es eine gewisse Nummerierung der Gebote und hat immer schon, da muss man sagen, dass sich die, wenn es manchmal da Verwirrungen gibt, teilweise unterscheidet, wie Juden zum Beispiel die 10 Gebote nummerieren oder wie auch die orthodoxe Kirche und teilweise evangelische Kirchen sie nummerieren. Der Inhalt ist immer dasselbe, nur manche werden dann anders zusammengefasst. Ja. Aber ich werde natürlich jetzt von den 10 Geboten sprechen, wie sie in der Tradition der katholischen Kirche nummeriert sind und wie sie immer schon in der Kirche eine Tradition gehabt haben. Ganz wesentlich beispielsweise haben die 10 Gebote eine wichtige Rolle gespielt im Katechumenat, also in der Vorbereitung auf die Taufe. Wenn jemand Christ werden wollte, dann hat man irgendwann einmal feierlich die 10 Gebote gesagt und übergeben. Danach musst du leben, nicht? Und da kann man schon in sehr alten Belegen sozusagen auch die Aufzählung, wie sie heute noch üblich ist, auch sehen. Der heilige Augustinus hat das dann festgehalten und das schon vor einer Weile gelebt. Da ist die klassische Aufteilung, dass es 3 Gebote der Gottesliebe sind und dann das 4. bis zum 10. Gebot, die Gebote der Nächstenliebe. Das sieht man auch meistens in den Kirchen, wenn die Gesetzestafeln dargestellt werden, steht auf einer Tafel 1 bis 3 und auf der anderen 4 bis 10. Ja, das kommt daher. Heute wollen wir uns sozusagen mit den 3 Geboten der Gottesliebe dann beschäftigen. Aber bevor wir das tun, noch vielleicht ein wichtiger Hinweis. Wenn man sich an die Gebote halten will, muss einem bewusst sein, dass sie eine Einheit sind. Es geht nicht, es funktioniert einfach nicht, dass ich sage, ich möchte nach den Geboten leben und ich suche mir jetzt das Gebot 4, 7 und 8 aus. Und das mache ich jetzt und die anderen, die lasse ich jetzt einmal. Dann verstößt man gegen die Gebote Gottes. Man kann, es geht nicht. Ja? Wenn ich Christus nachfolgen will, wenn ich nach dem Willen Gottes leben will, muss ich versuchen, mich an alle Gebote zu halten. Das kann man oft beobachten, womöglich sogar an sich selbst, dass man sagt, naja, das geht halt nicht oder das mache ich halt im Moment nicht und so. Das wird nicht weiterführen. Also man muss wirklich den Entschluss fassen, sich an alle Gebote zu halten. Schön ist aber dabei der Gedanke, dass man nicht alleine ist in diesem Bemühen. Gott ist Mensch geworden. In uns will Christus auch diese Gebote, das Halten der Gebote vollbringen. Wir sollen heilig werden, wir sollen gerecht werden. Christus macht es in uns. Also man braucht keine Angst haben, dass man überfordert wird. Wenn man sich an Christus hält, ist das tatsächlich möglich, ein Leben nach den Geboten. Also heute geht es um die Gebote 1 bis 3, die Gebote der Gottesliebe. Christus hat sie zusammengefasst mit einem Zitat, das es schon im Alten Testament gibt. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Dass Christus das so ausdrückt, die Gebote der Nächstenliebe sind da zusammengefasst, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, aber dass Christus es so ausdrückt, zeigt schon, wie die Gottesliebe ausschauen muss. Wie viel fordert Gott von mir? Wie viel muss ich ihm geben, damit es genug ist? Die Antwort ist ganz einfach, alles. Ja. Also, wie das halt bei der Liebe so ist. Ja. Ich Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all meiner Kraft. Erst dann kann ich die Gebote Gottesliebe überhaupt einhalten. Dabei muss man allerdings immer bedenken, dass es Gott ist, der uns zuerst geliebt hat. Dass er es ist, der uns zuerst schon alles geschenkt hat. Bevor wir überhaupt irgendwie beginnen können, Gott zu lieben, hat er uns schon alles, was wir haben, geschenkt. Mehr darüber hinaus noch. Ist selbst Mensch geworden, hat sich selbst an uns verschenkt. Also mehr kann auch Gott nicht schenken. Also unsere Liebe zu Gott ist immer schon erst die Antwort auf die vollkommene Liebe, die er uns bereits erwiesen hat. Der Reihe nach, das erste Gebot. Du sollst nur an einen Gott glauben, so ist das oft formuliert. Das ist die erste Forderung an den Menschen, Gott anzunehmen. Was heißt an Gott glauben? Das sind die 3 göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, die einem eigentlich geschenkt werden, die man aber annehmen muss. Was bedeutet Glaube? Glaube bedeutet, ich glaube, da haben wir uns eh schon noch damit beschäftigt, mehr als nur etwas für wahr halten. Wenn ich an Gott glaube, heißt das nicht nur, dass ich sage, ich akzeptiere, wie das in Österreich immer so schön heißt, ich glaube an ein höheres Wesen, da gibt es irgendwas, ich anerkenne es eh. Ja. Das ist noch kein echter Glaube. Anzuerkennen, dass es Gott gibt. Ja. Glauben heißt immer eine Beziehung zu haben mit Gott. Eben sich dieses Hinschenken, das sich Hinschenken vollziehen wollen. Wirklich in dieser Beziehung leben zu wollen. Also nicht nur, also ihm alles geben zu wollen, das bedeutet auch Glaube. Wie kann man also gegen diesen Glauben überhaupt sündigen? Durch, wie es im Katechismus ausdrückt, ich sündige gegen diesen Glauben durch freiwilligen Glaubenszweifel. Das ist nicht das, was man vielleicht immer wieder kennt, dass man Glaubensschwierigkeiten hat. Das gehört zu jedem christlichen Leben dazu, dass man manchmal muss ein bisschen kämpfen mit Dingen. Aber dass man von sich aus einwilligt zu sagen, gut, das glaube ich halt nicht. Dann schließe ich das halt aus meinem Glaubensgebäude. So beginnt man gegen den Glauben zu sündigen. Das kann eine Einwilligung sein, dass man bewusst sich gegen eine Glaubenswahrheit auflehnt, gegen einen Aspekt des Glaubens. Das kann aber auch so ausschauen, dass ich einfach beginne, meinen Glauben zu vernachlässigen. Dass ich einfach lau werde in meinem Glaubensleben. Und das führt dann zum Unglauben, zu dem, was man Häresie nennt. Häresie heißt, dass man sich gegen eine geoffenbarte Wahrheit wendet. Dass man sagt, Gott hat das so geoffenbart, hat sich so gezeigt. Ich kann auch sagen, so lehrt das die Kirche, aber nicht für mich. Ich sage Nein dazu. Das nennt man Häresie. Ganz ähnlich ist es die Apostasie, das würde dann bedeuten, dass man den christlichen Glauben als Gesamtes ablehnt. Ja, man sagt, ich glaube nicht, dass das, was Christus geoffenbart hat, überhaupt eine Offenbarung ist. Das lehne ich alles ab. Ja, das Apostaten sind Menschen, die den christlichen Glauben an sich ablehnen. Und dann gibt es auch die dritte Form, das Schisma, dass ich mich aus der Gemeinschaft der Glaubenden abspalte. Ja, dass ich sage, wenn Gott sich geoffenbart hat und die Kirche eingesetzt hat, ich will nicht annehmen, was die Kirche sagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, das nennt man Schisma. Ob ein Kirchenaustritt eins von diesen Dingen ist, wird selbst in der Kirche diskutiert, weiß man nicht genau. Der liebe Gott wird sich dann am Ende, glaube ich, schon auskennen. Aber schön ist es einfach, wenn man seinen Glauben in der Kirche, in der vollen Annahme des gesamten Glaubens leben kann. Zum Glauben gehört die Hoffnung als zweite göttliche Tugend. Was bedeutet Hoffnung? Hoffnung ist eine vertrauensvolle Erwartung. Das heißt, dass man fest mit den Dingen, die Gott mir versprochen hat, rechnet. Nicht sagt, ich lebe jetzt mein Leben und der liebe Gott kann hier und da eingreifen oder kann sich einmal irgendwo zeigen und so, schön, wird mich nicht stören, sondern dass ich mein Leben auf ihn ausrichte und mein Leben auf ihn aufbaue. Das heißt, dass wenn ich Unrecht hätte mit meinem Glauben, Schiffbruch erleide. Das heißt hoffen. Dass ich fest damit rechne, dass Gott Teil meines Lebens ist. Das kann ich nur dann, wenn mir bewusst ist, dass ein heiliges Leben aus eigener Kraft eh nicht möglich ist. Ja, das ist immer eine Gefahr, wenn ich glaube, jetzt werde ich heilig, bin eh ein toller Kerl, ich mache das jetzt. Dann werde ich ziemlich sicher Schiffbruch erleiden. Die Hoffnung zu leben heißt, ich möchte heilig werden und ich traue mich das überhaupt zu glauben, dass das möglich ist, weil ich weiß, dass Gott in mir das bewirken kann. Ohne ihm habe ich überhaupt keine Chance. Nur mit ihm. Hoffen heißt eben wirklich fest mit Gott zu rechnen. Gegen die Hoffnung zu sündigen heißt dann, dass ich verzweifle, dass ich eben nicht mit Gott rechne. Hat vielleicht jeder von uns schon einmal erlebt, dass man so eine Verzweiflung hineinkommen kann. Und die Sünde beginnt immer dann, wenn ich einwillige. Ja, also nicht eine Versuchung habe gegen die Hoffnung, sondern wenn ich sage, ja, stimmt eigentlich eh, das ist eh alles ein Blödsinn. Nicht? Und eigentlich Gott wird ewig, sicher eh nicht da sein. Auch wenn ich gerade ihn nicht spüre, dass ich wirklich sofort einwillige und sage, ich hoffe nicht mehr auf Gott, ich rechne nicht mehr mit ihm. Oder in die andere Richtung, die Vermessenheit ist eine Sünde gegen die Hoffnung. Das meine ich, brauche Gott nicht, weil ich kann es eh selber. Das Heil kann ich ohne die Hilfe Gottes erlangen. Dazu gehört auch zur Vermessenheit, dass ich beispielsweise mit der Barmherzigkeit Gottes rechne, ohne mich zu bekehren. Ich sündige und ich lebe in der Sünde und sage, auch das ist eine gut eingesessene österreichische Haltung, der liebe Herrgott ist ein guter Mann, nicht? Ja, das wird er schon einsehen und so. Ja, ich bemühe mich nicht um eine Bekehrung, Gott wird schon barmherzig sein. Das ist eine Sünde gegen die Hoffnung, das ist Vermessenheit, wenn man so lebt, wenn man sich nicht um die Bekehrung bemüht, um die Umkehr. Schließlich die dritte göttliche Tugend, die eigentlich zum Glauben dazugehört, oder die den Glauben ausmacht, ist die Liebe natürlich. Ich habe schon gesagt, Glaube ist eine Beziehung, keine Geschäftsbeziehung oder sonst etwas, sondern eine Beziehung, die natürlich Liebe ist, ein sich hinschenken. Liebe bedeutet immer, Freude daran zu haben, dem anderen alles zu schenken. Das muss der Glaube für mich bedeuten. In Wirklichkeit dem lieben Gott das zu geben, was wir ihm eh schulden. Der liebe Gott hat ein Anrecht auf uns. Es ist kein Gnadenakt von uns, wenn wir uns ihm hinschenken, sondern Gott hat ein Anrecht auf uns. Er hat uns geschaffen und er hat uns erlöst. Ja, also wenn wir ein Leben aus dem Glauben führen, dann tun wir etwas, was nur recht und billig ist. Die Sünde gegen die Liebe, würde man als erstes vielleicht immer allzu schnell sagen, ja, die Gegenteil von Liebe ist Hass. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das eigentliche Gegenteil von Liebe ist die Gleichgültigkeit. Die ist viel, viel schlimmer als der Hass, wenn mir das Gegenüber eigentlich wurscht ist. Wenn ich jemanden hasse, dann gehe ich mit ihm um. Ja, ist nicht schön, aber dann habe ich Interesse an diesem anderen Menschen, dann setze ich mich mit dem auseinander oder was. Wenn mir gleichgültig ist, ist da nichts mehr. Ja. Und ich kann natürlich auch Gott gegenüber gleichgültig sein. Mir ist ganz egal, was Gott für mich tut, was er für mich will, ist mir wurscht. Gegen die Liebe sündige ich, wenn ich undankbar bin, wenn ich in die Lauheit komme. Die Lauheit ist etwas wahnsinnig Gefährliches. In der geheimen Offenbarung steht, dass Gott ein Sendschreiben an eine Gemeinde geht: Wärst du doch heiß oder kalt, aber du bist lau. Das ist viel schlimmer noch. Ja, diese Lauheit, dieses sich gehen lassen, diese Wurstigkeit, nicht wirklich überhaupt etwas wollen, ja, nicht zu riskieren, wenn man so will, das ist alles etwas, was gegen die Liebe geht, was gegen das erste Gebot in Wirklichkeit verstößt. Von dieser Lauheit kommt dann immer der Überdruss. Wenn ich lau lebe, wird es bald sein, dass mir beispielsweise das Gebet langweilig wird, dass mir das überhaupt nicht sagt, dass ich das furchtbar finde und wie lange dauert das und eigentlich ist das überhaupt nicht unterhaltsam für mich oder sonst etwas, welchen Kategorien ich dann auch immer denke. Das nennt man Acedia. Das ist dieser Überdruss, der es mir immer schwieriger macht, ein geistiges Leben zu führen. Ja, das kommt nicht immer nur, wie das die Heiligen oft schildern, als große Prüfung besonders heiliger Menschen. Die Acedia, dieser Überdruss, diese Schwierigkeit im Gebet kommt sehr, sehr oft einfach von der Lauheit. Weil ich Schleifen habe lassen, weil ich untreu war, weil ich mich zu wenig darum bemüht habe, weil ich gleichgültig war. Geistige Trägheit ist eine Folge und selbst ein Verstoß gegen diese Liebe. Und natürlich auch der Hass. Ja. Also Gott und heilige Dinge zu hassen, ist natürlich ein Verstoß gegen die Liebe. Der Hass, beschreibt der Katechismus natürlich richtig, kommt in Wirklichkeit immer vom Stolz. Der hasst, der den anderen verachtet, ja, der sich über ihn erheben will. Und ich kann auch Gott hassen, weil ich ihn nicht über mir haben will. Das ist die Ursünde, das ist die Sünde des Teufels, der selber sein will wie Gott oder selber Gott sein will. Daher kommt der Hass, der Stolz. Also deswegen muss man sich auch immer sehr um die Demut bemühen, damit der Stolz nicht solche Dinge in mir hervorbringen kann. Also das erste Gebot fordert von mir wirklich Gott zu dienen. Ein Wort, das in unserer Zeit bei vielen schon ganz furchtbar klingt. In Wirklichkeit ist es ein unglaublich schönes Wort, jemandem zu dienen. Dienen ist immer ein Ausdruck der Liebe. Wie schaut das konkret aus? Wie erfülle ich jetzt das erste Gebot? Nur an einen Gott zu glauben? An erster Stelle durch die Anbetung. Was bedeutet Gott anzubeten? Das heißt, ihn als meinen Gott, als meinen Schöpfer, als meinen Retter, als meinen Herrn und Meister anzuerkennen. Mir zieht immer die Schuhe aus, wenn alle liturgischen Gebete, wo irgendwie der Herr kommt, der herrscht, abgewandelt werden. Jesus ist dann nur noch unser Bruder, der mit uns liebt und lebt. Und weiß ich was. Christus ist unser Herr. Wir dienen ihm. Wir anerkennen ihn als unseren Schöpfer. Ja, also es stimmt schon, dass Gott sich uns zum Bruder auch gemacht hat in Christus. Und das ist nicht falsch. Aber man darf das nicht aussparen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Das ist die Haltung der Anbetung, dass wir Gott als unseren Herrn anerkennen. Und uns ihm unterwerfen. Ja, seinen Willen gelten lassen. Ihm dienen wollen. Ihm folgen wollen. Ihm bestimmen lassen wollen. Das bedeutet, christlich zu leben. Also ein schönes Beispiel dafür, dass vielleicht auch manches schale Gefühl, das man jetzt hat, um Gottes Willen, denkt, dass das alles wegnehmen kann, ist, wenn man auf die Mutter Gottes schaut. Die Mutter Gottes ist das Beispiel eines Menschen, der Gott als den Herrn annimmt und drückt das einmal aus in die Magnificat. Das kennen wir alle. Meine Seele preist die Größe des Herrn, mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Und dann steht, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das klingt so gar nicht demütig, obwohl die Mutter Gottes sicher demütig war. Sie sieht das Schöne, was geschieht, auch durch sie und in ihr geschieht, aber sie sieht, warum es geschieht, weil der Herr es bewirkt, dem sie sich unterordnet, dem sie alles schenken will. Ja? Also Gott zu dienen, heißt nicht, in Ketten zu liegen und ein furchtbares Los zu haben, unter einem furchtbaren Sklaventreiber, das wäre ein furchtbares Bild, was man von Gott hat, sondern Gott wirklich zu dienen, ihn als Herrn anzunehmen, heißt selbst zur Fülle zu kommen. Ja, weil man natürlich weiß, dass Gott wirklich das Beste für uns will. Und deswegen diene ich ihm auch. Und weil er es auch verdient natürlich. Der Gegensatz zur Anbetung, oft kann man, wenn man das Gegenteil anschaut, gut erkennen, was das Positive ist. Dass sozusagen die andere Seite der Medaille wäre, die Selbstbezogenheit. Nur auf sich selbst. Nur zu schauen, dass es einem selbst gut geht. Muss man beispielsweise aufpassen, wenn es ums Gebet geht, wenn man nur darauf achtet, ob einem das Gebet was gibt. Wie geht es dir damit? Ja, fühlst du dich auch gut? Das ist nicht das Wesentliche. Ja? Das ist die Selbstbezogenheit. Das kann hineinführen in die Sklaverei der Sünde. Dass ich nur noch auf mich selber schaue, nur noch schaue, dass ich etwas bekomme und in Wirklichkeit dadurch sehr lieblos werde und von der Sünde, von verschiedenen Dingen, bei jedem wird das was anderes sein, wo die Sünde ansetzen kann, versklavt werde, gefangen genommen werde. Gott zu dienen führt in die Freiheit. Ja, die Sünde führt in die Sklaverei. Dass man die Welt vergötzt, dass plötzlich lauter weltliche Dinge die Stelle Gottes einnehmen, wichtiger werden, unglaubliche Bedeutung in meinem Leben haben. Alles das widerspricht natürlich dem ersten Gebot. Das erste Gebot zu befolgen bedeutet auch zu beten. Glaube, Hoffnung und Liebe vollzieht sich im Gebet. Und wenn ich Gott lobe, danke, bitte, wenn das einfach ganz normal zu meinem Alltag dazugehört. Das Gebet und das tägliche Gebet und regelmäßige Gebet wird auch die Voraussetzung sein, dass ich die Gebote Gottes überhaupt einhalten kann. Niemand, der glaubt, der kann gut leben, ohne zu beten, wird sich sehr, sehr schwer tun. Ja? Weil ohne Gott können wir es nicht. Ja? Und das Gebet ist der Ausdruck, dass wir sozusagen von ihm uns immer wieder die Kraft holen. Das nächste, was sozusagen auf der Stufe des Gebetes ist, was für viele auch schon ein furchtbarer Gedanke ist, ist das Opfer. Opfer zu bringen. Auch ein Opfer ist ein Zeichen der Anbetung und des Dankes. Im Alten Testament war das völlig selbstverständlich. Um Gott zu ehren, wurden Opfer dargebracht, ein Stier geschlachtet. Verbrannt, ein Brandopfer. Ja, wieder, bis zu Tauben, die zwei Turteltauben wurden dargebracht, 40 Tage nach der Geburt Jesu und so weiter. Christus spricht über diese Opfer und macht uns klar, dass das Wesentliche am Opfer natürlich das ist, was es zum Ausdruck bringt, die innere Einstellung. Also nicht ein Tier zu schlachten an sich ist das Wesentliche, sondern dass ich bereit bin, Gott die Ehre zu geben. Und das kann oft was anderes auch, womöglich sogar noch besser erfüllen. Die Tieropfer haben sie ja abgelöst. Die gibt es nicht mehr in der katholischen Kirche. Auch im Judentum eigentlich nicht mehr, weil es keinen Tempel mehr gibt. Sondern es geht wirklich darum, dass man sich auch innerlich bereit ist, Opfer zu bringen. Dass man kann alle möglichen Dinge auch aufopfern. Wenn man etwas, ein Kreuz zu tragen hat, wenn man unter etwas zu leiden hat. Das ist wie ein ganz sehr, sehr wertvolles Gebet, zu sagen, das schenke ich dir jetzt, das gehört dir, ich nehme das an und Jesus, mache etwas damit. Durch das Opfer Christi bekommt das natürlich alles eine ganz besondere Qualität. Mit dem Opfer Christi kann ich mich verbinden, dass aus meinem Opfer etwas Größeres werden kann, weil Christus mit diesem Opfer die Welt erlöst, mit hineinnimmt in sein eigenes Opfer. Immer schon hat es in der Kirche eine Tradition gegeben, im Sinne der Anbetung, im Sinne des Gebetes und der Verehrung Gottes, Versprechen und Gelübde abzulegen. Alle, die heute in der Messe waren, wissen, dass in der Apostelgeschichte die Rede davon war, dass Paulus sich aus einem Grund den Kopf kahl scheren hat lassen, weil er ein Gelübde getan hat. Mehr steht nicht da, wir wissen nicht genau, warum dieses Gelübde, was es bedeutet hat. Aber es hat gegeben, Gelübde, immer schon, Gott zu ehren, hat man etwas versprochen, das tue ich sozusagen, um Gott die Ehre zu geben. Und wir leben auch unsere Taufgelübde, die haben wir abgegeben. Die Erstkommunionkinder haben es gerade erneuert, wir erneuern es in Osternacht, jeden Sonntag, wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, das sind eigentlich Taufversprechen, Taufgelübde. Bei der Firmung wird das feierlich wiederholt. Bei der Trauung legt man ein Versprechen ab. Ja? Das macht es besonders wertvoll, wenn man sich bindet, ja? Wenn man es nicht beliebig sein lässt. Sagt, mach mal, tu mal halt aber zusammen und dann schauen wir, was passiert. Nein, man bindet sich. Das ist ein Zeichen des Gottesdienstes und der Liebe auch. Priesterweihe natürlich, ist geprägt von dem Weiheversprechen auch, das man ablegt. Wenn man als Pfarrer installiert wird, wiederholt man dieses Weiheversprechen. Man kann natürlich auch persönlich Versprechen geben Gott gegenüber, dass man eine gute Tat tun will, dass man ein Gebet regelmäßig beten will, dass man ein Almosen geben will oder eine Wallfahrt machen will und so. Das ist ein schönes, gutes Werk, wenn man das verspricht. Der heilige Philipp Neri, der hat in einer Zeit gelebt, im 16. Jahrhundert, wo das sehr verbreitet war und hat immer sehr gewarnt davor, dass man da ein bisschen übertreibt. Und da hat er zum Beispiel einmal den Rat gegeben und den finde ich sehr vernünftig. Wenn man Versprechen gibt, sollte man immer auch eine Klausel einbauen, nämlich sagen, lieber Gott, das verspreche ich dir unter der Voraussetzung, dass ich nicht später darauf vergessen werde oder so. Nicht? Weil das zeigt aber, dass man diese Versprechen ernst nehmen sollte. Sie gelten ja. Nicht? Dass es nicht wurscht ist, ob ich dem lieben Gott was verspreche und dann halte ich mich dran oder nicht. Aber es ist schön, wenn ich so etwas tue. Nicht? So wie es zwischen Menschen ja auch ist. Nicht? Um Gott zu ehren. Das ist eine Form des ersten Gebots zu leben. Natürlich in der Kirche, seit der Zeit der Apostel, Tradition haben, die Gelübde der evangelischen Räte, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit zu leben, die sozusagen eine Fortsetzung und eine Weiterführung sind, so wie heute in der Stelle, die ich am Anfang vorgelesen habe, die Gebote zu halten ist schön, wenn ich vollkommen sein will, kann ich dann Gott wirklich mein ganzes Leben auf diese Weise schenken. Diese Dinge werden immer schon in den Klöstern versprochen. Man legt ein Versprechen ab, dass man so leben will. Es sind die Gelübde der Armut, des Gehorsams und eigentlich muss man sagen der Ehelosigkeit. Es wird immer gesagt der Keuschheit. Eigentlich ist das ein falscher Ausdruck, weil keusch sein muss jeder. Auch ein Ehepaar muss keusch sein. Das heißt der richtige Umgang mit der eigenen Sexualität zu leben. Nicht nur die Leute im Kloster sind. Ja? Aber eigentlich verspricht man die Ehelosigkeit. Zu dieser Gottesverehrung ist nach dem ersten Gebot eigentlich nicht nur der Einzelne verpflichtet, sondern, und das ist, glaube ich, diese Erkenntnis ist in unserer Zeit besonders in der Krise, die ganze Gesellschaft. Das ist kein Widerspruch zur Religionsfreiheit. Wir leben in einer Zeit, wo uns das schon erfolgreich eingeredet worden ist, uns Christen. Sagt, Religion ist Privatsache, jetzt könnt ihr es zu Hause machen, im Fahren und so weiter, aber bitte aus dem öffentlichen Leben ist das fernzuhalten, es hat da nichts da zu suchen. Das stimmt nicht. Als Christen haben wir sehr wohl die Verantwortung auch für die Gesellschaft, in der wir leben. Und auch eine Gesellschaft darf sehr wohl und soll christlich sein. Das ist nichts Unanständiges. Dass die Religion derartig aus dem öffentlichen Leben verbannt worden ist, das ist ein Riesenfehler. Und das bringt doch sehr, sehr viele Probleme mit sich. Es ist durchaus gut, dass es christliche Länder gibt. Dass eine christliche Gesellschaft ist ja was Schönes, etwas Gutes. Wie gesagt, das ist in keiner Weise ein Widerspruch zur Religionsfreiheit, die im Zweiten Vatikanischen Konzil von der Kirche ja wieder sehr betont worden ist. Bei der es aber nicht, und das wäre ein riesen Missverständnis, darum geht, dass die katholische Kirche jetzt sagt, es ist eh wurscht, woran man glaubt, es ist ja alles irgendwie gut. Das sagt die Kirche nicht. Sondern die Kirche sagt, dass es eine gesellschaftliche Forderung ist, niemanden zu einer gewissen Religion zu zwingen. Und ich finde es immer lustig, wenn die Leute zum Beispiel sagen, in Saudi-Arabien ist es verboten, Kirchen zu bauen. Und jetzt kommen die Muslime und wollen bei uns Moscheen bauen. Das geht ja nicht. Wenn ich es falsch finde, dass in anderen Ländern die Religionsfreiheit nicht geachtet wird und Christen die Ausübung ihrer Religion verboten wird, dann sollte ich ja nicht das Ziel haben, denselben Fehler jetzt bei uns zu machen. Also als Christ kann man sich durchaus einsetzen, dass Muslime ihre Religion leben können, auch wenn ich sie für falsch halte, diese Religion. Aber nicht aus äußerem Zwang sollen Menschen sozusagen Christen werden, sondern aus Überzeugung. Das bedeutet Religionsfreiheit. Der Anspruch der Kirche, dass sie die Wahrheit vertritt, bleibt natürlich bestehen. Und wie gesagt, für uns Christen durchaus die Verantwortung, dass wir für eine christliche Gesellschaft sorgen. Dieselben Leute, die sich dauernd aufregen, dass der Islam immer stärker wird, die sieht man oft gar nicht so sehr in der Kirche oder sonst wo. Das Problem, das wir haben, ist nicht der starke Islam, sondern das wache Christentum. Ja, eindeutig. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Das gehört zum ersten Gebot dazu. Das sündige ich gegen das erste Gebot, wenn ich an mehrere Götter glaube. Ja, so wie es die Heiden gemacht haben. So wie es Israel immer wieder gemacht hat. Nicht? Wenn es an Baale geglaubt hat. Die Baale, das waren so Gottheiten, die sie dann übernommen haben, weil die anderen Völker haben es ja auch. In gewissen Formen kommt das auch jetzt immer. Man darf nicht sich zu sehr unterscheiden von den anderen. Man muss sich immer ein bisschen angleichen. Selbst wenn es bedeutet, gegen die Gebote Gottes zu verstoßen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, heißt immer wieder. Das will er nicht. Ja? Er ist der einzige Gott. Aber gegen diese Einzigartigkeit, die Gott in meinem Leben da einnehmen soll, verstößt auch der Aberglaube, Esoterik und diese Dinge, die alle Religionsersatz sind. Was bedeutet Aberglaube? Aberglaube ist, wenn ich an rein äußeren Dingen etwas festmachen kann. Und der Aberglaube kann sogar Eingang finden in ganz fromme, scheinbar total katholische Praxis. Also ein gutes Beispiel für Aberglaube ist, hier habe ich das erst einmal gefunden, in Wien gibt es das öfter, da sind die Kirchen näher beieinander, dass man immer wieder findet, die haben das sicher auch schon mal gesehen, die Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Die ist in sich was Schönes, wunderbar, zum heiligen Judas Thaddäus eine Novene zu beten. Aber irgendwann hat einmal irgendjemand aufgebracht, man muss an 9 Tagen in 9 Kirchen diese Novene neunmal auflegen, weil sonst passiert was Furchtbares. Und die Leute mit Schweiß auf der Stirn rasen durch die Kirchen und legen diese, sie finden das oft, und legen diese Novenen auf, weil sie Angst haben, dass wenn sie das nicht machen, irgendwas Furchtbares passiert. Das ist natürlich reiner Aberglaube. Ja? Dass man einfach was Äußeres tun will, weil das soll, liebe Gott, sonst weiß ich, was für furchtbare Dinge sich ausdenken für uns. Also, sobald sozusagen rein äußerlich etwas wird, oder Amulette oder solche Dinge, nicht? Du musst das genau das tragen, also die Esoterik hat ja eine ganze Bandbreite anzubieten, das ist reinster Aberglaube. Ja. Dazu gehört der Götzendienst. Götzendienst heißt wirklich, dass ich etwas Weltliches nehme und es an die Stelle Gottes setze. Keine anderen Götter habe. Der Weg, den das Volk Israel gegangen ist ja sehr interessant. Das ist vielleicht auch wichtig, sich bewusst zu machen, damit man viele Stellen aus dem Alten Testament richtig verstehen kann. Für das Volk Israel hat es eine Entwicklung gegeben. Sie haben immer schon gewusst, Jahwe ist der einzige Gott. Hat aber am Anfang für sie bedeutet, es ist der einzige Gott, an den wir glauben. Und die anderen Götter, sollen die anderen sich sagen, aber wir glauben an Jahwe. Deswegen gibt es so Stellen in der Heiligen Schrift, Gott steht auf in der Versammlung der Götter oder so, nicht? Und man denkt, was ist das? Das steht in der Bibel. Ja? Bis dann Israel erkannt hat, die anderen Götter sind ja gar nichts. Die sind nicht Götter, sind Einbildungen, ja? Oder Dämonen oder Götzen oder sonst etwas. Es gibt nur den einen Gott. Ja? Was in der normalen, in der Praxis wenig Unterschied macht, denn ja, für mich der einzige Gott ist, ist es egal, ob es andere Götter gäbe. Aber sie sind eben drauf gekommen, er ist sowieso der einzige Gott. Götzendienst heißt aber, dass ich mir jetzt wirklich etwas rein Geschöpfliches hernehme und es an die Stelle Gottes setze. Also die klassische Götze nicht, die goldene Statue, die ich irgendwo hinstelle und Weihrauch streue und mich verneige und sie anbiete und glaube, dass ich da etwas mir davon erwarten kann. Das ist Götzendienst. Aber etwas Geschöpfliches anzubeten, kann natürlich auch anderes sein. Klassischer Götzendienst ist das, was man Satanismus nennt. Das klingt immer so nach Verschwörungstheorie. Es gibt Satanisten. Es gibt in England ein Gerichtsurteil, dass auf einem englischen Kriegsschiff war ein Satanist, ein Matrose, der gesagt hat, er möchte dort seine Religion ausüben. Er möchte satanistische Praktiken dort ausüben. Und der Kapitän hat ihm das verboten. Ja? Der hat geklagt und gesagt, das ist meine Religion, es wurde ihm erlaubt. Ja? Und man hat gesagt, du sollst Satan anbieten. Also das ist reiner Götzendienst und man kann sich ja vorstellen, wohin das führt. Das ist natürlich nichts Nettes, was der dort vorhat. Aber ich kann auch Geschöpfliches anbeten, wenn ich die Macht anbete. Wenn Macht für mich der höchste Wert ist, den es zu erstreben gibt. Ja? Oder das Vergnügen. Vergnügen ist das Wichtigste. Hauptsache es ist lustig. Es ist ein Götzendienst in Wirklichkeit. Die Rasse. Ja? Abgesehen davon, dass man ja längst wissenschaftlich davon abgekommen ist, Menschen in Rassen einzuteilen, weil das aufgrund des unsinnig ist, aber das, was die Nazis gemacht haben, die Rasse ist das höchste Gut. Nicht? Da muss alles untergeordnet werden. Ist ein Götzendienst. Ja? Eindeutig. Ahnenkult. Oder den Staat als das höchste, die höchste Instanz anzusehen. Ja? Und sozusagen der Staat muss die Religion kontrollieren dürfen. Ja? Das ist alles sehr bedenklich. Geld und so weiter. Die Nazis sind ein gutes Beispiel für all diese Dinge, weil die das wirklich genau den Staat, die Rasse, alles das, die Macht immer an erster Stelle gesetzt haben und natürlich Gott damit vertreiben wollten oder halt von der Mitte also nicht mehr akzeptiert haben, dass Gott der Eine und Einzige ist. Es gibt diese interessante Geschichte von einem Klosterneuburger Chorherrn, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der hat sich zu seiner Primiz im Dritten Reich eine Reise zum Reichsparteitag nach Nürnberg gewünscht, also war recht einschlägig, hat es gegeben, auch unter Priestern, und ist dorthin gefahren und ist zurückgekommen und hat eine Widerstandsgruppe gegründet. Ist dann später auch hingerichtet worden, mit Mittelschülern, also mit Gymnasiasten hat er zusammen das gemacht. Und seine Erklärung, warum er das gerade dort erkannt hat, war, wie er dort war auf diesem Reichsparteitag, in dieser ganzen Inszenierung, die er unglaublich gefinkelt war, hat er erkannt, dass das Ganze pseudoreligiös ist. Das ist etwas von der Form her, was Gott ersetzen soll. Und da ist es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen und er hat erkannt, dass das kommt vom Bösen, nicht das ist Götzendienst. Manche haben es vielleicht auch schon früher erkannt, aber wir müssen heute auch aufmerksam sein, in welcher Gestalt das heute daherkommt. Götzendienst ist immer eine Perversion der Religion, nicht eine Nachäffung, wie all die oft das Böse, nicht? Dass religiöse Dinge nachmacht, ja, und sich religiöser Diktion teilweise auch bedient und religiöser Riten, um das zu verschleiern. Dazu gehört dann auch Wahrsagerei und Magie, nicht? Der Mensch hat einen unglaublichen Drang, die Zukunft herauszufinden. Gott kann uns die Zukunft zeigen, das gibt es immer wieder, dass Gott die Zukunft geoffenbart hat. Die Sünde beginnt dann, wenn ich glaube, ich kann es alles selber machen. Durch gewisse Beschwörungen oder sonst was habe ich das in der Hand. Berühmt und beliebt bei vielen Jugendlichen, also in meiner Jugend war das so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ist dieses ewige Tischlerrücken. Und das Schlimme am Tischlerrücken ist nicht, dass es ein Blödsinn ist, sondern dass es wirklich funktioniert. Tischlerrücken geht wirklich. Ja? Und dann wird die Großmutter angerufen und die liebe Großmutter meldet sich und weiß genau, was meine Lieblingsspeise ist und sagt, wie schön es im Himmel ist und gibt mir noch ein paar andere Anweisungen. Das geht. Nur ist es nicht die Großmutter. Ja? Und das Schlimme ist eben, ist, dass es funktioniert. Das ist etwas unglaublich Gefährliches. Ja? Da sind Dämonen tatsächlich am Werk. Wie man über Horoskope, Astrologie, Handlesen, Orakel und so weiter denkt. Ich meine, oft ist das natürlich einfach ein Blödsinn. Ja, also ich habe auch gehört, in der kleinen Zeitung werden die Horoskope von der Sekretärin geschrieben, die keine Astrologin ist, denkt sich halt irgendwas aus. Ich glaube, meistens passiert es genau so. Aber was man sehr oft feststellen kann, ist, dass das Religionsersatz wirklich verwendet wird. Dass Leute dran hängen und sich davon leiten lassen und dann lesen sie ihr Horoskop und sagen, heute muss mir gut gehen, heute muss mir schlecht gehen. Im Radio wird jeden Tag durchgesagt, wie gut es einem gerade geht, weil man Skorpion oder wieder ist. Das ist völlig absurd. Ja? Aber es gibt Leute, die lassen sich davon beeindrucken. Das ist ein Religionsersatz. Das ist in Wirklichkeit Götzendienst. Spiritismus gehört dazu, dass man Kräfte für sich in Dienst nehmen will. Das sind natürlich keine Kräfte, die von Gott kommen. oft ist man sehr gerührt von Animismus, das ist so die Religion, die in Afrika sehr verbreitet ist, und denkt sich, das muss ja gut sein, weil es so natürlich ist. Ich rate nur jedem mal, mit Afrikanern darüber zu reden, was man darunter versteht. Der Animismus, also die kultischen Handlungen, die mit den Dämonen umgehen sollen, das ist keine schöne Religion. Das ist ein Umgehen mit der Angst. Das ist, um die bösen Geister fernzuhalten. Und wenn ich es falsch mache, dann tun sie mir was an. Und ich kann jemanden in meine Gewalt bringen dadurch. Und das funktioniert. Das ist ja das Schlimme. Ja? Also das sind keine schönen Dinge. Das sind in Wirklichkeit alles echter Götzendienst. Wir sind dazu berufen, Gott zu verehren, ihm allein zu dienen. Und natürlich ist etwas, was eindeutig dagegen gerichtet ist, auf jeden Fall eine Sünde. Das nennt man Sakrileg. Wenn ich etwas Heiliges entweihe oder verunehre, Sakrament, heiligen Ort, ja, eine Kirche oder sonst etwas, das darf man nicht einfach abtun und sagen, das ist ja gar nicht so wichtig. Das hat eine Bedeutung. Das ist wirklich, ist etwas, sozusagen. Dazu würde auch die Simonie gehören. Simonie bezeichnet man, wenn man sich heilige geistliche Dinge käuflich erwerben will. Ja. Nach Simon benannt, der zu den Aposteln gegangen ist, sagt, ihr könnt der Kranke heilen, wie viel Geld muss ich euch geben, damit ich das auch kann. Ja. Deswegen heißt das Simonie. Aber wenn ich Gott auf die Probe stellen will, wenn ich sage, na, jetzt schau mal, probier mal aus, was muss ich genau beten und so weiter, damit es funktioniert. Ja. Das widerspricht der Liebe. Das bedeutet nicht Glaube, das ist die Verkehrung des Glaubens. Gott wirklich abzulehnen, nennt man Atheismus. Ja. Das ist deswegen sündhaft, weil der Mensch in sich die Fähigkeit hat, Gott zu erkennen. Ein Atheist muss diese natürliche Fähigkeit ausblenden. Ja. Kann schon sein, dass das natürlich damit zusammenhängt, in welcher Umgebung man groß geworden ist, dass es einem schwerer fällt und so weiter. Aber im Prinzip ist der Atheismus etwas, wo ich sozusagen gegen eine natürliche Neigung mich wehren muss, um Gott nicht zu erkennen. Das Natürliche ist, Gott zu erkennen. Eine Form des Atheismus ist dann natürlich der praktische Materialismus, der schon in dieser Welt unglaublich Böses angerichtet hat. Dazu gehört der Kommunismus, wo die Materie als das höchste Gut angesehen wird und darüber darf es nicht geben. In Wirklichkeit ist der Nationalsozialismus natürlich auch nichts anderes als ein Materialismus gewesen. Nämlich wenn Rasse oder was auch immer, das Volk und so weiter als höchster Wert angesehen wird. Und ganz interessant, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, wer war der größte Kritiker des Kapitalismus? Johannes Paul II. Ja, der maßgeblich daran beteiligt war, dass der Kommunismus zusammengebrochen ist. Passt auf, der Kapitalismus in seiner reinen Form ist ja auch nichts anderes als Materialismus. Nämlich das Kapital, das Geld, das Höchste ist. Hauptsache die Wirtschaft funktioniert, nicht? Und andere Werte sind nicht, die müssen sich nach der Wirtschaft richten. Also da müssen wir wirklich aufpassen, der Materialismus ist immer eine Form des Atheismus, weil ich ja nur die Materie anerkenne, Gott, der natürlich größer ist als die Materie, nicht. Dazu gehört auch atheistischer Humanismus. Das heißt, ich kann die schönsten menschlichen Werte und so weiter verfolgen, das ist so die Ideologie der Freimaurer, ja, dass die menschlichen Werte durchgesetzt werden, aber in Wirklichkeit ohne Gott. Ja, der Mensch wird zum Maß aller Dinge. Das entspricht nicht einem glaubenden Menschen. Man muss aufpassen, man darf natürlich nie ein Urteil über einen Atheisten erlauben. Ja, du bist ein böser Mensch. Erstens einmal darf man das sowieso nie. Aber andererseits hängt das sehr oft damit zusammen, dass Menschen die wahre Religion gar nie wirklich kennengelernt haben, mit aus unserer Schuld, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil ihnen der Glaube nie wirklich richtig dargestellt worden ist. Oft lehnen Leute Kirche, Christentum ab, aber sie lehnen nicht das wahre Christentum ab und die Kirche, wie sie wirklich ist, sondern das, was sie gehört haben, wie sie das kennengelernt haben, aber sie haben ein Zerrbild kennengelernt. Das lehnen sie ab. Ja? Also haben eigentlich recht, aber haben nie das wahre kennengelernt. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, dann wird der Atheismus in der Welt schwinden. Eine österreichische Spezialform des Atheismus ist der Agnostizismus. In Österreich sagt man nicht, dass man Atheist ist. In Österreich ist man Agnostiker. Ja. Agnostiker bedeutet, man kann eigentlich nichts drüber sagen. Ja. Ich sage eh nicht, dass es nicht stimmt, aber eigentlich kann man auch nicht sagen, dass es stimmt. Ja. Das ist eigentlich diese Gleichgültigkeit, von der ich vorher gesprochen habe.
Ja. Gott fordert schon von uns eine Entscheidung. Es ist nicht wurscht und lassen wir es halt weg, das Thema. Ja. Es ist praktisch in Wirklichkeit nichts anderes als auch Atheismus. Zu dem ersten Gebot gehört schließlich noch, dass man sich kein Gottesbild macht. Gleich nachdem Mose die 10 Gebote bekommen hat, ist er herabgestiegen vom Berg Sinai. Und was viel muss er dort vorfinden? Das Volk Israel tanzt um das goldene Kalb. Ja, hat sich ein Bild gemacht. Weil, wieder das Argument, die anderen Völker haben ja auch sowas. Ja, ich finde das ganz interessant. Das ist auch heute immer wieder die Versuchung für uns als Christen, nur nicht so sehr unterscheiden von den anderen. Ja, da könnte man ja auffallen. Das war beim Volk Israel auch. Die anderen haben auch sowas, wir wollen auch sowas haben. Das weiß man, was man hat. Eindeutig, sie haben sich ein Gottesbild gemacht. Sie haben ein Kalb an die Stelle Gottes gesetzt. Deswegen auch dieses Gebot, man soll sich kein Gottesbild machen. Allerdings kann man eigentlich schon aus der Kontext des Alten Testaments selbst erkennen, dass damit nicht ein strenges Bilderverbot gemeint ist, wie es beispielsweise der Islam vorsieht. Weil selbst Gott gibt dann dem Mose wieder den Auftrag, eine Kupferne von der Schlange zu machen. Es gibt im Tempelgottesdienst Bilder, dort hat es ja wohl zum Beispiel Stiere gegeben, die das kupferne Meer gehalten haben. Also das war ein liturgischer Gegenstand, ein großer Kessel, der im Tempel verwendet worden ist. Nach der Anweisung Gottes sollten Cherubim auf der Bundeslade sitzen. Also man hat es ja wohl, selbst da gibt es, wo Gott selber sagt, wie Bilder anzufertigen sind. Deswegen ist so dieses strenge Bilderverbot, wie es der Islam versteht, eigentlich nicht etwas, was man aus der Heiligen Schrift herauslesen kann. Trotzdem war das immer wieder in der Kirchengeschichte eine immer wieder aufkommende Frage. Es hat immer wieder Bilderstürmer gegeben. Ich sagte, man darf keine Bilder machen, das ist Götzendienst. Mit großen, auch sehr gewaltsamen Auseinandersetzungen, wo einfach, wenn Leute Bilder gemacht haben von Christus, den Heiligen und so weiter, andere das wieder vernichtet haben, bis das siebte ökumenische Konzil in Nicea, das war im Jahr 787, festgestellt hat, es ist sehr wohl erlaubt, Bilder zu machen von Christus, der Mutter Gottes, den Heiligen, den Engeln, mit der interessanten Begründung, Gott ist ja selber Mensch geworden. Er hat ja ein Gesicht für uns. Ja, wir können ihn ja sehen. Er hat ja Gestalt angenommen. Ja. Christus darzustellen ist ja nicht etwas Erfundenes, sondern das ist ja, er ist ja selber sozusagen, hat sich ein Gesicht gegeben. Und man hat dann immer verstanden, sozusagen, die Bilder wie ein Fenster in die Ewigkeit. Ja. Also blöd waren die Leute ja nie, dass wenn sie eine Ikone verehrt haben, geglaubt haben, dass das Stück Holz jetzt das Heilige ist oder der Heilige ist. Das ist ihr Zugang in den Himmel. In der Orthodoxie noch viel, viel stärker als bei uns werden diese Ikonen ja wirklich hoch verehrt, mit viel Weihrauch und allen Verneigungen und allem, was dazugehört. Ich habe mal eine sehr interessante Geschichte gehört von jemandem, der Anbetungskapellen auf der ganzen Welt eröffnet und das auch im Irak gemacht hat, in orthodoxen Gemeinden. Und dort ist die Anbetung des Allerheiligsten, wie wir es kennen, noch nicht so üblich. Und da hat er ihnen das erklärt, gesagt, schaut, ihr habt doch die Ikonen, die verehrt sich so, die Christus-Ikonen. Ja, selbstverständlich, das ist ganz heilig und ich muss aufpassen. Das ist ein Bild von Christus, aber ich habe Christus selber. Und da hat er gesagt, dass die reagiert haben, ja eigentlich, stimmt eigentlich. Das war für sie ein Gedanke, sie haben es immer gewusst. Ja? Aber dass man Christus selber eigentlich anbeten kann, wenn er wirklich gegenwärtig ist in Eucharistie. Die Tradition gibt es nicht so, jetzt machen sie es auch. Ja. Also das ist unglaublich Schönes, aber gegen Bilder ist eigentlich nichts zu sagen. Ich meine, das ist auch das Selbstverständlichste von der Welt. Jeder von uns stellt sich Bilder von Verwandten auf und glaubt auch nicht, dass diese Menschen selber da sind, wenn ein Foto steht. Sondern das ist eine Verbindung mit diesen Menschen, so können wir das auch haben. Kommen wir jetzt zum zweiten Gebot. Das zweite und dritte Gebot werde ich jetzt um vieles kürzer behandeln, weil natürlich im ersten Gebot sehr viel schon gesagt worden ist, was natürlich dann auch übergreifend mit den anderen zusammenhängt. Das zweite Gebot ist sozusagen in der Formulierung des Katechismus, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Da muss man sich einmal zuerst bewusst machen, wie bedeutsam überhaupt ein Name im Kontext der Heiligen Schrift ist. Den Namen zu offenbaren, bedeutet mehr als nur eine Bezeichnung zu haben. Wenn Gott dem Mose im brennenden Dornbusch seinen Namen mitteilt, heißt, dass er ihm sein Wesen zeigt. Ja, dass er sich ansprechbar macht. Dass er einlädt zu einer Beziehung mit ihm. Das bedeutet, den Namen Gottes zu kennen. So ist das Volk Israel auch immer mit dem Namen Gottes umgegangen. Das wissen wir, dass ein frommer Jude den Namen Gottes, wir sagen Jahwe, wie es wirklich ausgewogen ist, weiß man eigentlich nicht. Aber ein frommer Jude würde diesen Namen nicht aussprechen. Der ist zu heilig, um ausgesprochen zu werden. Im Tempelgottesdienst hat man einmal im Jahr ausgesprochen, an Yom Kippur, den Versöhnungstag, und zwar nur der hohe Priester, im Allerheiligsten, vor der Bundeslade stehend oder später im herodianischen Tempel, wo es die Bundeslade nicht mehr gegeben hat, im leeren Allerheiligsten, hat er dreimal den Namen Gottes ausgesprochen und draußen ist das Volk am Gesicht gelegen, voller Ehrfurcht. Ja. So heilig nehmen Juden den Namen Gottes. Und in der Heiligen Schrift, wenn der Name Gottes kommt, wird er ersetzt durch Adonai, also der Herr oder Gott, ja, Elohim. Interessant, der Heilige Vater will das auch für die katholische Liturgie wieder einführen, dass in den Lesungen der Name Gottes nicht mehr ausgesprochen wird. Aus Respekt vor den Juden, das wird irgendwann nochmal kommen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, die Mühlen mahlen langsam, aber ich finde es eigentlich sehr schön, dass man aus Respekt vor den Juden auch es in der katholischen Liturgie wieder so weit kommen lassen wird, dass der Name Gottes in der Liturgie zumindest nicht ausgesprochen wird. Diese Scheu, diese Ehrfurcht vor heiligen Dingen zu haben, ja, die ist nichts Falsches, dass man nicht einfach so alltäglich damit umgeht. Das betrifft jetzt nicht nur den Namen Gottes, sondern auch der Umgang mit dem Kirchenraum zum Beispiel. Oder mit geweihten Gegenständen oder mit dem Allerheiligsten und so weiter. Ja. Oft wird so getan, als ob es besonders schön wäre, wenn man möglichst alltäglich damit umgeht. Ja. Möglichst beiläufig. Das ist in Wirklichkeit kein Zeichen von Ehrfurcht. Es ist eigentlich ein großer Ausdruck des Bewusstseins, dass Gott wirklich gegenwärtig ist, wenn man es auf eine besondere Weise tut. Ja. Das betrifft die ganze Liturgie und so weiter. Also mir läuft immer kalt über den Rücken und sagt, der liebe Gott versteht das schon, müssen wir uns nicht anstrengen und so weiter. Der liebe Gott braucht es auch nicht, wir brauchen es, diese Ehrfurcht. Die Sünde gegen das zweite Gebot würde bedeuten, wirklich Gott zu lästern. Dass man wirklich Gott beschimpft. Ja? Das ist etwas wirklich furchtbar Schlimmes. Genauso auf der gleichen Ebene ist es, wenn ich im Namen Gottes Böses tue. Gibt es leider in der Geschichte genügend Beispiele, dass ich die Religion dazu verwende, um zu sündigen, Böses zu tun, andere zu verführen. Das ist eine Gotteslästerung. Immer wieder wird auch in Beichtspiegeln und so weiter das Fluchen angeführt. Und so kann man sich natürlich immer überlegen, habe ich wohl geflucht, habe ich den Namen Gottes irgendwo schlecht verwendet. Was wir oft vergessen, oder was man oft gar nicht weiß, wenn man Südländer kennt, wenn die fluchen, bedeutet das etwas, das können wir uns nicht vorstellen. Die reden wirklich über heiligste Dinge auf mieseste Art und Weise. Das ist etwas, wenn jemand wütend wird, ist das, weiß nicht, warum das dort so ist. Ja, dass also wirklich heiligste Dinge auf ganz, ganz schlimme Zusammenhänge gebracht werden. Also das ist eine Sünde, die es vielleicht bei uns so in dieser Form nicht gibt. Ja. Aber natürlich können auch wir überlegen, dass das Fluchen, das achtlose Aussprechen heiliger Dinge und so weiter, was Schlimmes ist. Zur Verunehrung des Namens Gottes bedeutet natürlich auch ein Meineid oder ein Eidbruch. Im Namen, ich rufe Gott zum Zeugen an und dann halte ich mich dran oder sage unter diesem Eid etwas Falsches aus. Wir kennen die Stelle aus dem Evangelium, wo Christus über das Schwören spricht, auch wieder so eine scheinbare Verschärfung der Gebote, weil ich gesagt habe, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben und nicht falsch schwören. Ich aber sage, du sollst überhaupt nicht schwören. Ja? Was dahinter steht, ist, dass genau das eben sich eingerissen ist damals. Dass man taktisch klug und richtig formuliert und dann kann ich da eine Eid ablegen und dann kann ich da anders so über den Tisch ziehen und dann erkennt er nicht genau, was ich in Wirklichkeit gesagt habe und so weiter. Das ist in Wirklichkeit natürlich auch schon ein falscher Umgang damit. Allerdings gibt es schon die Tradition in der Kirche immer schon, dass es durchaus Berechtigung geben kann, auch einen Eid abzulegen vor Gericht, um der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen oder um etwas zu bekräftigen, was richtig ist. Aber das Wort Jesu in diesem Zusammenhang, glaube ich, das muss uns wirklich immer wieder neu bewusst werden. Christus sagt so schön, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Diese Geradlinigkeit, dieses klare Reden miteinander, nicht ewig herum und so und den anderen ein bisschen hinters Licht führen, das kommt nicht von Gott. Ja, das gehört auch dazu, euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Aber natürlich spreche ich den Namen Gottes aus, nicht? Wir machen ein Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir geben uns auch Namen von Heiligen und so weiter. Das ist ja alles etwas, was uns zum Richtigen hinführt und sollte uns auch helfen, sozusagen ein gutes christliches Leben zu führen. Und schließlich kommen wir zum dritten Gebot. Du sollst den Tag des Herrn heiligen. Exodus 20 steht, also dort, wo die 10 Gebote niedergeschrieben sind, Gedenke des Sabbats. Der Sabbat ist der Samstag, das wissen wir. Woher kommt das? Der Sabbat, das 7. Tag der Woche, ist ja der Samstag, nicht der Sonntag. Der Sonntag ist der erste Tag, auch wenn es in unseren Kalendern anders ist. Aber so ist es. Am 7. Tag der Schöpfung hat Gott geruht. Soll nicht anders heißen, als dass diese Ruhe, zu der der Mensch in regelmäßigen Abständen kommt. Und ich glaube auch, dass dieser 7-Tages-Rhythmus etwas ist, das könnte man sicher noch weiter erforschen, was nicht zufällig ist, was auch in der Schöpfung grundgelegt ist. Dieses zur Ruhe kommen alle 7 Tage ist etwas in der Schöpfung Grundgelegtes. Das braucht der Mensch. Das ist aber das erste Grund für dieses Sabbatgebot. Das zweite, erinnern wir uns, in welcher Situation dem Volk Israel dieses Gebot gegeben worden ist. Sie sind gerade selber befreit worden aus einem Sklavenhaus und da wird ihnen schon in der Wüste Sinai gesagt, dieser Sabbatgebot gilt auch für eure Sklaven. Ja? Die Sklaverei, das könnte man jetzt eigentlich drüber reden, in Wirklichkeit hat es eine echte Sklaverei bei den Juden nie gegeben, weil man in Wirklichkeit alle 7 Jahre freigelassen werden musste. Aber es gilt sozusagen heute, würde man halt sagen, für die Angestellten oder wie auch immer, also die abhängig sind und für die Fremden, gilt es auch. In Wirklichkeit ist diese Sabbatruhe auch ein Ausdruck einer gerechten Ordnung, die für alle gilt. Nicht die Reichen dürfen sich ausruhen hier und da, sondern alle, jeder Mensch hat ein Recht darauf. Das ist ein Zeichen der Befreiung auch aus Ägypten. Für Juden, das finde ich sehr beeindruckend oft, wenn man sieht, wie fromme Juden den Sabbat halten, es ist immer ein Zeichen des Bundes gewesen. Den Sabbat zu halten heißt, wir leben in diesem Bund, wir stehen zu diesem Bund. Und auch eben, das habe ich schon gesagt, das ist einfach notwendig für den Menschen. Der Mensch braucht das. Wieder hat Christus über diesen Sabbat gesprochen, dieses Gebot in seiner ganzen Tiefe uns erklärt, mit dem schönen Satz, der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Ist dann soweit gekommen, dass das Einhalten des Sabbats viel mühsamer war als alles andere. Also die Pharisäer haben tausende Gebote noch dazu erfunden, was man alles nicht machen darf und oft ist zum Vorwand genommen, um anderen nicht zu helfen und so weiter, nicht, weil doch Sabbat ist und das darf ich nicht. Christus zeigt, wofür der Sabbat eigentlich da ist. Nicht eben dieses immer wieder zur Ruhe finden, als ein Geschenk für den Menschen eigentlich. Es ist interessant, dass das Christentum mit der größten Selbstverständlichkeit den Tag des Herrn vom Sabbat, vom Samstag auf den Sonntag verlegt hat. Jetzt könnte man sagen, also eigentlich ist das doch ein Bruch des Gebots. Das Sabbat heißt, der Samstag muss es sein. Warum hat man das mit der größten Selbstverständlichkeit gemacht? Für die ersten Christen war etwas so klar, was uns, die wir schon so christlich aufgewachsen sind, für das Christentum nichts Spektakuläres ist, sondern etwas sehr Gewohntes, was uns gar nicht mehr so bewusst ist. Nämlich, durch Tod und Auferstehung Jesu ist eine neue Schöpfung geschehen. Das, was Gott in der Schöpfung getan hat und seinen Abschluss gefunden hat, im Ruhm des Menschen, als Ruhm Gottes zuerst, am 7. Tag. Das beginnt in Christus jetzt völlig neu. Christus hat auch am 7. Tag geruht. Das Samstag, der Sabbat war der Tag der Grabesruhe Christi. Aber dann ist er auferstanden am Sonntag. Die neue Schöpfung hat begonnen. Und deswegen war es für die Christen vollkommen klar, wir leben jetzt schon in dieser neuen Schöpfung. Und wir leben jetzt schon im Anbruch, im Anfang der Ewigkeit. Ja? Wir leben nicht sozusagen dem Ende zugewandt, sondern am Anfang der Zeit. Deswegen war es für die Christen sofort klar, für uns ist der neue Sabbat, wenn man so will, der Sonntag. Die Vollendung des Sabbats, nicht? Christus ist auferstanden. Am Sabbat hat er geruht und jetzt ist er auferstanden. Deswegen haben sie sich am Sonntag getroffen, um gemeinsam die Heilige Messe zu feiern. Und daher kommt natürlich auch das Sonntagsgebot der Kirche, dass man als Katholik verpflichtet ist, viele sagen es nicht mehr, ich sage es jetzt, verpflichtet ist, am Sonntag die Heilige Messe mitzufeiern. Ja, wenn man das nicht macht, aus eigenem Verschulden, ist das durchaus etwas, was man beichten darf. Ja. Lumen Gentium, das Zweite Vatikanische Konzil, drückt sehr schön aus, was die Heilige Messe für uns ist, nämlich Quelle und Gipfel christlichen Lebens. Die Eucharistie ist das, woraus wir alles schöpfen und wohin alles führen muss. Das, dann erklärt sich eh sehr klar, warum das so unersetzbar ist. Und die Sonntagsmesse aus eigener Schuld versäumen, ist einfach nicht in Ordnung. Ja? Natürlich gibt es Gründe, wenn ich krank bin. Ja? Oder wenn ich für andere sorgen muss. Wenn jemand anderer krank ist und muss für ihn da sein, selbstverständlich muss ich dann nicht am Sonntag in die Messe gehen. Oder wenn ich einen Dienst für die Allgemeinheit habe. Ja? Völlig klar, weiß ich was, Busfahrer oder Polizisten oder sonst was, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja? Aber wie gesagt, eigentlich gehört es fix zum christlichen Leben dazu. Der Katechismus weist ja wohl darauf zu, dass wenn kein Priester verfügbar ist, dass man auch einen Wortgottesdienst feiern kann, beziehungsweise persönliches Gebet am Sonntag verrichten kann. Das ist aber bitte kein Ersatz für die Messe. Das ist ein großes Missverständnis. Ich kann in die Messe gehen und einen Wortgottesdienst. Wenn ich keine Messe erwischen kann, dann kann ich sie nicht erwischen. Dann schaue ich, dass ich halt irgendwas Schönes mache. Ich bin dispensiert von der Messe und schaue, dass ich etwas Sinnvolles mache, aber ich kann es mir nicht aussuchen. Da ist die Messe und ich gehe lieber in den Wortgottesdienst. Das soll nicht sein. Ja? Die Messe ist nicht ersetzbar. Zur Erfüllung des dritten Gebots gehört aber nicht nur die Mitfeier der Heiligen Messe, sondern genauso auch die Arbeitsruhe. Man soll zur Ruhe kommen für familiären Umgang, für kulturelle Dinge, für gesellschaftliche Dinge, für sein religiöses Leben. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und das ist wirklich schön, dass es in Österreich immer noch klappt, dass es eine echte geschlossene Front gibt, eigentlich, die um den freien Sonntag kämpft. Wo Gewerkschaften, Kirchen und so weiter das gemeinsam an einen Strang ziehen. Das wäre ein Riesenverlust, wie es in manchen Ländern schon ist, wenn das sich aufhört. Und der eine hat am Montag frei, der nächste am Dienstag und jemand halt am Sonntag. Wie würde da unser Leben ausschauen? Keine Familien könnten mehr entspannt was machen, man könnte Freunde besuchen und so weiter. Das wäre nicht mehr so leicht. Genau das wäre aber der Sinn des Sonntags. Ich soll mich wirklich darum bemühen, auch frei von Arbeit zu sein. Ja? Also wie gesagt, wenn ich jetzt zu Hause Essen koche für meine Familie oder so, das ist schön, das ist kein Bruch der Sonntagsruhe. Aber das klassisch heißt immer, knechtliche Arbeit ist verboten. Also wenn ich sage, ich schaue einfach, dass ich das noch arbeiten kann, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder sonst etwas. Wenn das meine Motivation ist, geht es in die falsche Richtung. Ich erinnere mich sehr gerne an eine elegante Dame, die damals im dritten Bezirk in die Sakristei gekommen ist und dem damaligen Pfarrer Folgendes gesagt hat: Meine Dienerin muss am Sonntag immer arbeiten. Sie muss die Vorhänge waschen. Bis jetzt waren es immer weniger als 2 Stunden. Da war sie nur eine lästige Sünde. Aber diesmal wird es länger dauern. Könnten Sie sie bitte dispensieren? Ja. Die wurde etwas unwirsch wieder hinausgewiesen. Das war ein interessanter Gedanke, dass der Seelheil der Dienerin besorgt ist. Aber genau das meint die Sonntagsruhe, dass die Dienerin vor solchen Leuten geschützt wird. Also man soll wirklich so für jeden gelten, dass man gemeinsam zur Ruhe kommen kann. Man muss aufpassen, dass man kein Pharisäer wird. Also es gibt dann Leute, die sagen, Sonntagsruhe, jemand sitzt den ganzen Tag im Büro und dann geht er am Sonntag in den Wald Holz hacken. Holz hacken ist seine Arbeit. Nicht? Nein, für den natürlich nicht. Ja, der sich endlich einmal bewegen kann und erholen kann und so weiter. Und dann macht er das. Also der Sabbat ist für die Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Also ich glaube, wenn man sein Gewissen ein bisschen anhört und ein bisschen Vernunft walten, das wird man sehr rasch, sehr klar erkennen, was das Richtige ist. Man muss allerdings aufpassen, dass man in unserer Gesellschaft wirklich diesen Sinn der Sonntagsruhe auch erfüllt, dass nicht das ausbricht, was man eh schon Freizeitstress nennt, dass man plötzlich so viel machen muss, dass von Erholung keine Rede mehr sein muss, ja? keine Rede mehr sein kann. Also einfach das Augenmaß behalten, das Gebot ist wirklich wichtig und ist eben auch ein Gotteslob, wenn ich dann halte. Denkt man, die Juden, für die die Einhaltung des Sabbats das Zeichen des Bundes ist. Das könnte für uns Christen schon auch sein, dass der Sonntag für uns Christen auch deutlich machen soll, aus welcher Quelle wir leben. Das waren die ersten drei Gebote. Bei der nächsten Katechese wird es dann um die Gebote 4 bis 10 gehen. Das sind die Gebote der Nächstenliebe.